Die Optimisten. Der Podcast aus dem Eisele Verlag.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Chevin und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit viel Liebe, Leidenschaft und Optimismus die Buchwelt gestalten. Mein heutiger Gast ist Ruben Felder. Ruben ist hauptsächlich auf BookTok als @Zeileninhalator unterwegs und findet ihn aber auch auf Instagram unter diesem Namen. Außerdem führt er einen Bücherpodcast Noch eine Zeile und ist nebenbei auch noch Buchhändler. Seine Ausbildung hierzu hat er bei Hugendubel in München gemacht und war auch öfter auf dem Hugendubel TikTok-Account zu sehen. Inzwischen findet man ihn in seiner Thalia-Filiale in Landshut. Ruben hat mich in unserem Verlag hier in München besucht und wir haben uns über BookTok als Plattform und die sonderbare Beziehung zum Buchhandel unterhalten. Dabei ist ein, wie ich finde, unfassbar spannendes Gespräch entstanden, das dem einen oder anderen vielleicht zu einer neuen Perspektive auf das Thema verhilft. Viel Spaß beim Zuhören.
Was liest du gerade?
Ich stecke gerade lustigerweise so zwischen zwei Büchern. Also ich habe gerade frisch Dr. Mutter Faust von Fatma Aydemi beendet und fange jetzt gerade, also bin auf den ersten 50 Seiten, bei Wilhelms Zimmer von Tove Ditlevsen. Und das liebe ich persönlich sehr. Ich kann jetzt noch nicht viel zum Inhalt sagen, weil 50 Seiten ist halt jetzt irgendwie nur so ein kleiner Bruchteil. Aber Tove Ditlevsen ist so literarischer heiliger Gral. Also ich liebe alles, was sie geschrieben hat und bin echt froh, dass es jetzt so langsam wiederentdeckt wird.
Du bist ja Buchhändler bei Thalia und gleichzeitig Content Creator auf @Zeileninhalator, auf allen Plattformen, glaube ich sogar. Aber besonders auf BookTok. Mich würde interessieren, wie sich die beiden Laufbahnen für dich entwickelt haben. Also wie ist es zu beiden gekommen?
Eigentlich irgendwie mehr so per Zufall und ein bisschen durch Corona. Ich wollte nie Buchhändler werden. Das war für mich immer ich will jetzt nicht sagen unattraktiver Job, aber ich hatte halt andere Pläne. Ich war voll der Theaterfan und wollte unbedingt ins Filmbusiness und habe dann im Theater gejobbt und studieren wollte ich eigentlich auch. Und dann kam halt diese blöde Pandemie und irgendwie, Studium hat keinen Spaß mehr gemacht, die Theater haben geschlossen, Kinokultur gab es auch nicht mehr wirklich. Da dachte ich mir, okay, machst du was Handfestes. Hat mein ganzes Leben lang schon gelesen, insofern war das für mich so Buchhandlungen, so wie ein zweites Wohnzimmer. Yeah. Und ja, dann dachte ich mir, okay, Hugendubel kenne ich, seitdem ich ein Baby bin eigentlich. Warum nicht? Und so habe ich dann meine Ausbildung angefangen. Und da, über diese Ausbildung eben, bin ich dann in dieses Social-Media-Game reingeschlittert. Das war dann auch über den TikTok-Account von Hugendubel. Und ja, eigentlich auch ganz zufällig irgendwie. Die haben angefangen, gerade frisch, die waren noch nicht wirklich groß, hatten die ersten großen Erfolge mit Kasper und so, haben da die Marke aufgebaut und dann hieß es irgendwann so, ja, hast du nicht auch Lust? Und dann bin ich da gelandet. Genau. Und jetzt, ja, weg von Hugendubel, in meiner eigenen kleinen Buchhandlung. Also eigene kleine Buchhandlung, schwierig, ist halt ein Thalia, aber jetzt so als Leitung dieser Buchhandlung.
Das heißt, du hattest noch nie einen TikTok gefilmt, bevor du bei Hugendubel angefangen hast?
Nee, ehrlich gesagt, mir ist auch nie in den Sinn gekommen. Aha. Ich habe TikTok davor nur wahrgenommen als die Plattform, wo ein paar Leute so ganz komische Tänze machen und Fortnite-Tänze am Leben halten. Ja. Das war irgendwie für mich immer so eine ganz andere Welt. Ja. Ganz früher war es ja, glaube ich, noch Musical.ly, bevor es zu TikTok wurde. Das hatte ich, als ich 16 war, mal kurz auf dem iPhone hängen, aber auch nie benutzt. Und ja, also es war für mich einfach nicht greifbar, was da eigentlich passiert.
Und mit deinem eigenen Account hast du damit schon angefangen, während du bei Hugendubel noch Content gemacht hast oder erst danach?
Das war noch bei Hugendubel, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Und da dachte ich mal einfach, weil ich ja doch nur alle 2 Wochen zum Drehen konnte und da auch das Medium einfach unglaublich begrenzt war. Also ich hatte immer so 30 Sekunden Zeit, um ein Buch zu empfehlen. Und dann waren es halt auch so Titel, die schon ein bisschen aktueller sein sollen. Aber ich stehe halt auch auf so Oldies irgendwie. Yeah. Und da dachte ich mir, okay, warum nicht? Jetzt hast du schon so eine kleine Internetpräsenz. Yeah. Dann kannst du auch das, was dich an Literatur begeistert, nochmal auf so die eigene Art weiterbringen. Und so hat sich das dann eben auch entwickelt aus, ja, diese Überlegung eigentlich.
Ich fand es jetzt interessant, dass du den Begriff Internetpräsenz gedroppt hast. Wie sehr spürst du das, dass du irgendwie so eine kleine Minimarke schon, das klingt immer so ein bisschen doof, aber aufgebaut hast?
Es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich spüre es jetzt nicht so krass wie andere CreatorInnen, denke ich jetzt mal. Aber ich hatte schon auch Situationen, dass jetzt Leute aus ganz Deutschland irgendwie zu mir in die Buchhandlung fahren oder ich mal in Stuttgart am Bahnhof angesprochen werde und auf der Messe irgendwie Fotos irgendwie gemacht werden und so und man zu Talks eingeladen wird. Also man spürt es schon irgendwie und das aber, weil man sich selber auch ich nehme mich jetzt auch nicht wirklich als Blogger oder Creator wahr, was total seltsam ist. Ja. Dafür denke ich einfach, bin ich zu klein. Mhm. Aber trotzdem gibt es dann irgendwie, egal wo man so buchbubble-mäßig hingeht, irgendjemanden, der sagt, ach, das ist doch der Ruben von Dings. Und dann ich so, ja, hi. Ja. Es ist schon komisch. Also, ja.
Okay, und du hast jetzt schon gesagt, dass du irgendwie so ein bisschen den Wunsch hattest, aus diesem sehr kurzen Format, den du bei Hugendubel ja auch wirklich auf eine sehr kommerzielle Art gemacht hast, weil man als Buchhandlungskette natürlich auch irgendwie ein konkretes Ziel hat, nämlich Bücher verkaufen, da so ein bisschen raus wolltest. Wie empfindest du denn generell so dieses Spannungsverhältnis zwischen Kommerzialität und Authentizität, vor allem halt in diesem Medium BookTok?
Ich glaube persönlich, bei BookTok ist es ein bisschen einfacher als in dem, oder anders als im normalen Creator-Influencer-Game.
Also Instagram.
Ja, Instagram oder auch die anderen TikTok-CreatorInnen, die jetzt irgendwie jetzt keine Bücher bewerben, sondern Beauty-Produkte oder irgendwie irgendwelche Dienstleistungen oder Modemarken oder sonst irgendwas. Da steckt eine ganz andere Substanz dahinter, weil die bekommen ja auch wirklich x-tausend Euro dafür. Yeah. Und im Buchhandel ist es ja nun mal so, dass wir als Creator eigentlich nur Rezensionsexemplare bekommen und im seltensten Fall, und das ist, ich glaube, ich kenne keinen Creator, bei dem es wirklich so ist, auch Geld dafür.
Yeah.
Das heißt, die Hemmschwelle, glaube ich, ist eine andere. Mhm. Deswegen kann man trotz diesem, man hat ja natürlich Anfragen von Verlagen und sagt das, okay, ja, klar, euer Buch schaue ich mir an, aber es ist nicht so eine krasse Verpflichtung, dann auch positive Reviews dazulassen. Ja. Vor allem auch, weil man sich ja dadurch darstellt, dass man ja wirklich authentisch versucht, das, was man selber gerne lesen will, weiterzubringen. Das würde auch sofort auffallen, wenn ich jetzt anfange, ein Buch zu besprechen, von wegen, ja, war total toll und eigentlich fand ich es total blöd. Dadurch, dass da eben auch nicht so die finanzielle Hemmschwelle da ist, glaube ich, ist es viel einfacher, in dem Bereich authentisch zu bleiben, als jetzt, wenn ich jetzt irgendwie bei CeraVe neue Bodylotion, da sehe ich auch gar keinen Effekt, da weiß ich gar nicht, ob mir das jetzt wirklich besser gefällt als was anderes. Da sehe ich vielleicht höchstens, okay, meine Haut ist jetzt glatt, aber beim Buch weiß ich danach, okay, das hat mir wirklich gefallen und das fand ich wirklich schlecht. Und da bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als wirklich Emotionen zu zeigen.
Wenn du etwas wirklich schlecht findest, postest du dann trotzdem eine Rezension oder meinst du dann, okay, dann erwähne ich das Buch einfach nie wieder?
Das ist tatsächlich so gerade der Part, wo ich selber noch ein bisschen struggle. Mhm. Ich hatte den Fall jetzt nämlich vor kurzem erst und Stand jetzt halte ich es gerade noch so, dass ich es nicht bespreche oder noch nicht bespreche.
Ja.
Ich versuche jetzt gerade ganz lang drüber nachzudenken, wie ich das eigentlich angehen möchte. Mhm. Weil einerseits ist man in der Co-Abhängigkeit vom Verlag, dass man weiterhin Bücher bekommen möchte und man will ja da auch nicht verkretzen. Andererseits will ich jetzt auch nicht sagen, das Buch war total toll. Deswegen überlege ich gerade so einen Mittelweg dadurch zu finden. Also einerseits ehrliche Kritik geben, andererseits aber auch dabei positiv bleiben. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigere dahinter, dass auch wenn ich sage, okay, das Buch hat mir jetzt nicht so gefallen, ist es ja auch wieder so eine ganz subjektive Sache. Dann ist es meine Meinung. Das kann so stehen eigentlich. Das heißt nicht zwingend, dass XY aus weiß ich wo sagt, das Buch ist jetzt blöd, weil der fand's doof. Es kann für den oder die ja immer noch das beste Buch des Jahres sein. Und dementsprechend, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, wenn ich meine Meinung so extrem publik machen würde. Weil es ja keinen Shitstorm oder so auslöst für den Verlag, es einfach nur eine Einzelmeinung ist. Trotzdem bin ich mir eben durch diese Abhängigkeit noch nicht so ganz sicher, wie ich da rangehen möchte. Versuche gerade einfach, das so ein bisschen so positiv kritikmäßig umzuformulieren, dass ich damit auch aus Überzeugung sagen kann, okay, das kann ich jetzt posten.
Mhm. Kommen da aber auch denn zwei Positionen, einmal als BookTalker oder Content Creator und als Buchhändler nicht auch so ein bisschen in Konkurrenz, weil als Buchhändler ist man ja wahrscheinlich nochmal mehr darauf angewiesen, eben, dass man zu einem Buch nicht etwas konkret Schlechtes sagt, weil dein Job ist es ja auch ein Buch, das dir nicht gefällt, zu verkaufen.
Ja, also das ist eigentlich ganz schön, weil ich jetzt in der Position bin, dass ich jetzt nicht irgendwie diesen Buchhandel-Background in meinen, also nicht so extrem in meinem TikTok-Dasein spüre. Wenn ich jetzt noch eine Firma drüber hätte, die schauen würde, okay, wie macht er das da und was bewirbt er da, dann wäre das, glaube ich, schlimmer verzahnt. Ja. Im Buchhandel selber muss ich natürlich positiver sprechen. Ja. Das würde ja auch, ich sage jetzt nicht finanziellen Schaden, aber es würde halt Verkäufe auch einfach ausbleiben lassen für eine Branche, die eh schon so ein bisschen struggelt. Wenn ich jetzt sage, das Buch war total schlecht. Es gibt auch Situationen, da sage ich sowas im Laden. Aber ja, also das ist zum Glück sehr getrennt. Und ich habe die Möglichkeit halt da noch zu schauen, wie ich über was spreche.
Spürst du die eine Welt, also die Welt vom Online, von Online-Literaturkritik und von BookTok schon sehr stark im Buchhandel oder sind das auch sehr getrennte Bereiche immer noch?
Gar nicht eigentlich. Also es sind gar keine getrennten Bereiche. Ich habe das Gefühl, dass der Buchhandel endlich erkannt hat, wie wichtig BookTok für ihn ist. Mhm. Das sieht man allein schon an dieser Media Control BookTok Bestsellerliste, dass nicht nur diese Standard-Spiegel-Bestsellerliste, die man seit Jahrzehnten kennt, sondern jetzt auch eben BookTok so präsent ist, dass es eine eigene, groß beworbene Bestsellerliste bekommt. Dann besteht der halbe Laden auch noch aus Farbschnitten, Thema schlechthin, Dark Romance, New Adult, Young Adult. Dieses ganze BookTok-Thema ist so präsent. Hugendubel logischerweise mit den Tischen, die sie auch aufbauen zum Thema, das haben wir auf Social Media beworben, schaut euch das mal an, mit dem TikTok-Präsenz-Dasein grundsätzlich, Thalia mit den Blogger-Banderolen, welcher Blogger hat was beworben, auch teilweise mit Blogger-Tischen in den Filialen. Mhm. Also dieses ganze Thema BookTok ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr verzahnt mit dem Buchhandel und somit auch nicht mehr zu trennen eigentlich.
Ja, und wie versuchst du das am besten auszunutzen oder wie denkst du, müssen Buchhandlungen sich ändern, damit sie das auch besser nutzen können oder einfach dem besser geöffnet sein können?
Ich glaube, das besser geöffnet sein ist so der eigentliche Part. Weil nutzen kann man es ja eigentlich, sobald die innere Einstellung dazu da ist, dass man erkennt, BookTok macht irgendwas mit meinem Handel. Mhm. Es ist halt immer noch so, dass dadurch, dass der Buchhandel ja doch etwas überaltert ist, viele ältere KollegInnen einfach diese Verschlossenheit vor diesem Thema BookTok haben. Mhm. Und auch gerade vor den Büchern. Und das kann ich ja irgendwo noch verstehen. Also ich meine, wenn ich jetzt 60 wäre, kurz vor der Rente und einfach ein anderes Wertesystem mein ganzes Leben gepflegt habe und dann sagt mir die BookTok-Bestsellerliste H.D. Carlton, Haunting und Hunting Adeline ist das Buch schlechthin. Klar, aus dem Handelsaspekt sehe ich das, dass es notwendig ist, dass ich es in den Laden stelle. Aus einem vielleicht ein Wertekonstrukt, das ich selber habe, denke ich mir, okay, das liest jetzt die Jugend, aber brauche ich das in meinem Laden? Und ich glaube, dass da so der Ansatzpunkt ist, dass man, wenn man offener bleibt für diese Themen, dass dann eben auch BookTok extrem gut genutzt werden kann.
Ja, total. Aus Verlagsperspektive ist vielleicht auch nur so ein kleiner interessanter Einblick, dass die Bestsellerliste, die für uns natürlich auch relevant ist, ist die Indie-Bestsellerliste, die auch vom Börsenblatt zur Verfügung gestellt wird. Und die hat sich in den letzten Monaten auch sehr stark geändert, weil eben zum Beispiel H.G. Carlton ja auch von einem kleinen Indie-Verlag gemacht wurde, weil so das Thema Dark Romance in den großen Verlagshäusern, glaube ich, einfach vergleichsweise spät angekommen ist. Und es ja auch echt spannend ist, wie so kleine Indie-Verlage eigentlich so voll die Trends und den Geschmack der jungen Generation schneller treffen können, schneller irgendwie erfassen können als große Verlagshäuser.
Ich finde das aber ganz spannend. Also das war mir jetzt auch so noch nicht bewusst, aber ich glaube einfach, weil auch diese großen Verlagshäuser ja auch eine ganz andere Herangehensweise an Literatur haben, sind die da so ein bisschen schneckiger unterwegs. Yeah. Und die haben sich auch, die meisten Kleinen haben sich auch jetzt um dieses Thema Dark Romance herum gebildet. Also ich meine, Black Edition, Vajona, das sind ja Verlage, die explizit nur darauf gehen. Oder ich glaube, Drachenmond ist es noch bei der Fantasy. Die sind ja auch eigentlich wirklich nur auf dieses Ziel hinaus gewesen, okay, wir machen jetzt genau diese Sparte, die gerade voll präsent wird. Großer Verlag, für den ist ja wieder ein viel zu großes finanzielles Risiko gewesen. Die muss ewig überlegen, nehmen wir das auf. Finde ich voll spannend, dass eben Indie-Verlage da so eine Riesenrolle spielen.
Ich meine, bei Vajona zum Beispiel, also ich habe mich da jetzt nicht total reingearbeitet, aber ich glaube, das sind auch einfach Mädels, die das selber gerne lesen. Ja. Also es ist total spannend, dass das auch, wenn ich glaube ich Haunting Adeline selbst nicht lesen wollen würde, aber total trotzdem einfach auch so verlegerische Sicht, total spannend, was da passiert. Du hast eben auch schon erwähnt, dass es so einen kleinen Generationenunterschied zumindest gibt, vielleicht sogar einen Generationenkonflikt irgendwie in dieser Branche, also im Buchhandel selbst und vor allem im Hinblick auf BookTok. Wie siehst du das, also wie muss sich der Buchhandel auch ändern, um einerseits junge Menschen als KäuferInnen mehr anzusprechen, aber auch um Nachwuchs zu finden, weil das ja auch ein Problem zu sein scheint?
Ja, ich glaube, die Themen würde ich jetzt mal trennen. Mhm. Ich glaube, für junge Menschen als Käufer zu gewinnen, funktioniert schon ganz gut. Mhm. Dieses eben Nutzen von sozialen Medien, diese Präsenz, die sie da aufbauen. Ich meine, Buchhandlung Graf, Hugendubel, Thalia, die bauen ja so ein Online-Ding auf, gerade für diese Zielgruppe junge Leser. Und die gehen ja auch so und so, jetzt im Moment zumindest, mit 10, 20 Büchern aus dem Laden zum Teil. Ja. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr wirklich viel machen. Die Jugend liest wieder und das finde ich total cool. Das ist eigentlich das Beste, was durch dieses Medium BookTok passieren konnte. Das ändert leider nichts daran, außer vielleicht in der Wahrnehmung, dass die Buchhandelsbranche immer noch unglaublich unattraktiv ist. Mhm. Ich meine, es ist Einzelhandel. Da muss man nicht drüber reden. Es ist vor allem auch finanziell angesiedelt im unteren Rand des Einzelhandels. Das heißt, die Bezahlung ist nicht der Wahnsinn. Samstagsarbeit, Einzelhandelszeiten, unattraktiv. Klar, mhm. kommt man nicht drum rum, aber ist halt so ein Part. Mhm. Das macht es schwierig, diesen Job attraktiv zu gestalten. Ich glaube, dass wer Buchhändler oder Buchhändlerin wird, hat da so einen ideologischen Sinn dahinter. Man macht es nicht aus wirklichen Karrieregründen oder, naja, finanziellen Entscheidungen, sondern es ist wirklich so ein Überzeugungsding. Und da ist es dann ganz schwierig, das attraktiver zu gestalten. Ich bin immer noch ein Fan davon. Ich meine, so Montage sind bei mir jetzt im Laden die Tage, wo ich eigentlich effektiv keine Kunden habe. Sowas könnte man rauskürzen. Dann tut es mir auch nicht mehr weh, dass ich samstags arbeiten muss. Ja. Anderer Part auch, der es vielleicht attraktiver gestalten könnte, ist, wie gehe ich mit meinem Nachwuchs um, wenn ich ihn mal generiert habe? Wie wertschätzend kann ich dem Nachwuchs gegenüber sein? Mhm. Biete ich nach einer Ausbildung unbefristete oder befristete Verträge? Wie gruppiere ich meine Buchhändler ein, wenn ich einen Tarifvertrag habe? Und welche Fortbildungsmöglichkeiten gebe ich ihnen? Weil das ist auch so ein Thema, wenn ich in der Buchbranche bin, als ausgelernter Buchhändler, dann kann das Ende einer Karriereleiter sein oder eine Karriereweges. Muss es aber auch nicht. Es gibt die Möglichkeit von Fachwirten in der Buchbranche. Es gibt die Möglichkeit, eben diesen Bachelor Professional durch den Fachwirt draufzusetzen, sich da nochmal zu spezifizieren, E-Commerce sich da einzuarbeiten. Es gibt so viele wunderbare Unterthemen, die aber unterschiedlicher nicht kommuniziert werden könnten. Manche Buchhandlungen gehen da voll auf die Jugend ein, andere gehen überhaupt nicht auf den Nachwuchs ein. Und da, glaube ich, kann man Anreize schaffen, dass das Berufsbild Buchhändlerin wieder attraktiv wird oder attraktiver wird.
So, wir machen weiter mit unserer Kurzgesagt-Rubrik. Du musst versuchen, so schnell wie möglich eine Option auszuwählen, die dir besser gefällt. Mhm. Bereit?
Ja.
Taschenbuch oder Hardcover?
Hardcover.
Abends oder morgens lesen?
Abends.
Sachbuch oder Fiction?
Ganz klar, der normale Roman.
Okay. Auf Englisch oder auf Deutsch lesen?
Englisch.
Auch für die Arbeit?
Auch da tatsächlich.
Okay. Kaffee oder Tee?
Oh Gott. Zum Arbeiten Kaffee, abends Tee.
TikTok oder Insta?
TikTok, Insta ist tot.
Wow. Krasse Ansage.
Sorry.
Auch was Bücher angeht?
Auf Instagram habe ich irgendwie mal das Gefühl, dass nichts funktioniert. Dass die Zielgruppe sich auch irgendwie nicht mehr finden kann oder schon aufgeteilt ist auf so viele verschiedene kleine Unterblogs, die alle irgendwie genau das Gleiche machen, dass ich da keinen, nicht Mehrwert, klingt jetzt auch wieder fies, aber dass ich da kein Alleinstellungsmerkmal mehr finden kann. Mhm. Also TikTok ist da für mich einfach die sinnvollere Plattform irgendwie.
Mich würde interessieren, wie sich dein Leseverhalten vielleicht durch BookTok verändert hat. Also passiert es oft, dass du ganz andere Genres und dass sich neue Genres für dich erschlossen haben oder dass du so ein bisschen den Druck spürst, auch aktuelle Bücher zu lesen und Bücher, die irgendwie postbar sind? Oder liest du noch relativ unabhängig davon?
Ich habe tatsächlich versucht, dadurch, dass es diesen unglaublich toxischen Umgang gab mit wie viele Bücher liest man im Monat und dann Leute ankamen mit irgendwie 30 Büchern oder so, ich habe versucht, weniger zu lesen, gezielter auszuwählen. Aber klar, auch Genres kamen dazu, die ich davor nie lesen würde. H.D. Carlton zum Beispiel mit Dark Romance habe ich mal reingelesen, weil man will ja mitreden können oder zumindest eine Meinung darüber haben
können. Und wie fandest du es?
es ist unterhaltsam, es ist nicht meins,
Ich
bin auch einfach nicht die Zielgruppe, aber ich verstehe, warum so viele LeserInnen das interessant finden oder zumindest unterhalten werden dadurch.
Wir haben ja, du hast eben schon erwähnt, man spürt die Präsenz von BookTok total in Buchhandlungen und hast du noch erwähnt, ja, man sieht ja die ganzen Farbschnitte. Das impliziert ja schon so ein bisschen die Dominanz von bestimmten Genres auf BookTok, also vor allem Romance, Dark Romance. Kann BookTok auch andere Sachen?
Voll. Es gibt so viele wirklich grandiose Kanäle und Channels, die sich total auf literarischere Titel stürzen und so ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ich habe jetzt leider gerade die Namen nicht parat, aber es gibt viele. Man findet sie und wenn man da drin ist, gibt es Bücher da, wo ich selber denke, krass, also das will ich auch lesen. Und ja, insofern, es kann nicht nur Romance, wobei Romance ja auch nicht schlecht war.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die englische Bubble da weiter ist als die deutsche. Siehst du da aber Entwicklungen, die für dich vielversprechend sind?
Oh, ich glaube, wir kommen da langsam hin. Mhm. Also, dass das auch so alles abdeckt. Ich meine, jetzt gibt es ja diesen Account Literally von BR.
Mhm, der ist sehr gut.
Ich liebe es. Ja. Da sind Sachen dabei. Antonio Lobo Antunes, noch nie gehört. Ich habe jetzt ein Buch von dem gelesen. Total klasse. Ja. Hochliterarisch. Und das ist aber so verpackt. Also ich glaube, wir werden da wirklich, wirklich langsam weiter. Ich überlege gerade wirklich, da gibt es einen Account, der ist so cool. Der hat jetzt im Oktober einen Klassiker-Monat gestartet. Jeden Tag ein Klassiker, kurz vorgestellt. Unglaublich unterhaltsam. Insofern, ja, safe. Unsere Bubble hier in Deutschland wird langsam kommt auf ein anderes Niveau
rauf. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass auch wenn es viele Accounts gibt, die jetzt auch ganz klassische Romane und Klassiker besprechen, die ja immer noch an das Medium gebunden sind. Und es ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel Rezensionen sich nicht so gut tun, wie jetzt, wenn man ein Wrap-up macht, wo man eben über 30 gelesene Bücher spricht. Hast du das Gefühl, dass sich bestimmte Inhalte oder Formate besser durchsetzen? Und zu was für einer Art von Literaturkritik führt das? Oder was für eine Art von Literaturkritik etabliert sich da gerade im deutschen BookTok-Bereich?
Fiese Frage. Ja, also wenn ich jetzt ein Buch bespreche, dann funktioniert das meistens unglaublich schlecht. Ein Video, das ist total übel eigentlich zu sagen, aber wenn ich jetzt wirklich mir Mühe gebe und ich mache 5 Minuten ein Video über ein Buch, dann... Wenn das Buch jetzt ein total angesagter Titel ist, wie No Longer Human oder sowas, dann kriege ich da schon meine paar tausend Aufrufe. Das funktioniert. Aber wenn es jetzt so was Nischigeres ist, dann struggelt es sehr. Und wenn ich aber dann vor der Kamera stehe und irgendwie so blöd rumtanze und ein paar Bücher da eben dann in die Luft halte, das funktioniert unglaublich gut. Also tatsächlich irgendwie alles, was so... Das ist halt eine Unterhaltungsplattform und der Algorithmus ist so gepolt, dass es Sachen ausspielt, die schnell verarbeitet werden können, vielleicht total unterhaltsam sind. Dass man da so einen 5-Minuten-Monolog da nicht irgendwie ausspielt, verstehe ich schon. Bedeutet aber auch, dass wir das Wichtigste eigentlich irgendwie aus dem Fokus verlieren. Und das ist einfach der Inhalt. Mhm. Ich kann natürlich jetzt in die Kamera halten, hey, Daisy Apple Florin, total tolles Buch. Und außen sieht es auch total schön aus. Ja. Wenn ich nicht drüber sprechen kann, was da drin passiert, weil ich drüber sprechen kann, dass keiner sieht, dann ist es effektiv egal, was ich in die Kamera halte. Und das finde ich sehr, sehr schade. Auch die Kritik, die Bücher erleiden müssen auf Social Media, ist eine viel persönlichere, unqualifiziertere zum Teil. Mhm. Es geht selten darum, dass der Inhalt total schlecht war oder was am Inhalt auszusetzen ist, sondern es ist irgendwie so ein bisschen emotional aufgeladener. Dieses Internet-Trolling nur mit Büchern irgendwie. Und das finde ich sehr schade, weil da muss ich jetzt den Scheck auch irgendwie so ein bisschen recht geben, der ja so ein bisschen das Feindbild auf BookTok ist eigentlich, der halt wirklich noch über die Inhalte spricht. Und das fehlt mir auf BookTok sehr, gerade in der Kritik.
Ja, spannend. Das war mir auch mal aufgefallen, dass Die geheime Geschichte ist ja auch ein Buch, das eigentlich schon seit Jahren und Jahren erschienen ist. Und damals, als ich noch sehr jung war, hatte ich es auf YouTube, also so BookTube, wo das irgendwie noch die Plattform war, gesehen. Und halt viele Rezensionen gesehen, wo es wirklich um den Inhalt ging. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass dieses Buch dann so seinen TikTok-Moment hatte, habe ich nur noch Dark Academia gehört. Ja. Noch Dark Academia und die Vibes. Ja. Also so viel Tropes, Vibes, das sind ja auch so Begriffe der neuen Literaturkritik, die sich irgendwie so durchs Medium auch ergeben haben. Wie bewertest du das oder wie sehr muss man sich dem fügen, auch wenn man vielleicht nicht will?
Ich finde, diese Begriffe haben wenig mit Kritik zu tun oder mit normaler Literaturkritik. Wenn ich jetzt einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung lese, kriege ich ein viel sinnigeres Gesamtbild eines Buches. Ich finde aber gerade diese Vibes und Tropes helfen mir als Konsument sehr bei der Einordnung, ob ich ein Buch lesen möchte oder nicht. Weil ich habe da eine grobe Vorstellung, ich kann es mit was verbinden.
Ja.
Und dadurch funktionieren wir natürlich auch so ein bisschen zielgerichteter, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt die geheime Geschichte gelesen von einer Tat und ich weiß Dark Academia. Ja. Jetzt kriege ich beim nächsten Buch ML Rio, If We Were Villains, auch diesen Dark Academia-Vibe dazu und dann habe ich noch so ein Shakespeare-Ding mit drin und ein bisschen Theater und ich höre das so in einem Video, weiß ich, okay, mir hat The Secret History gefallen, dann könnte mir aufgrund dieser emotionalen, weil es ist ja doch, das ist ja nichts wirklich Fundiertes, das ist ja wirklich nur eine emotionale Wahrnehmung, aufgrund dieser emotionalen Wahrnehmung dieser Gefühlslage könnte mir das andere gefallen. Und insofern finde ich das gar nicht so nutzlos eigentlich, sondern es bildet so einen ganz coolen Leitfaden. Einziges blöde Ding daran, finde ich jetzt wieder, ist, wenn man dann darüber spricht, oh, den Trope mag ich nicht. Der Trope, weil das reduziert wieder ein Buch auf so einen vielleicht ganz kleinen Moment. Sally Rooney ist so ein Ding. Der Trope bei Sally Rooney, wenn man da von Tropes sprechen kann, ist immer dieses Miscommunication, dass die einfach aneinander vorbeireden. Und das hassen unglaublich viele auf BookTok. Das macht das Buch doch nicht schlecht. Nur weil das da irgendwie so ein bisschen diesen Miscommunication-Trope hat, sind da so viele andere Dinge drin versteckt in so einem 400-Seiten-Buch. Das kann ich nicht nur auf das reduzieren.
Was ich gerade noch sehr spannend fand, ist, dass du den Begriff Emotionalität irgendwie nochmal reingebracht hast. Das ist ja bei BookTok auch, also kommt drauf an, ob du mir zustimmst oder nicht, aber auch eine ganz neue Kategorie der Bewertung geworden. Also wie lässt mich ein Buch fühlen? Wie bewertest du diese Entwicklung?
Ich finde, es ist ein logischer Schritt.
Ja.
Gerade wenn man sich dann auch wieder vor Augen fühlt, dass es ja doch irgendwo auch ein Verkaufsportal ist. Ich versuche ja auch dann Bücher zu bewerben. Und Werbung ist ein komplett emotional aufgeladenes Ding. Wenn ich eine emotionale Verbindung zu etwas habe, dann funktioniert das beim Zuschauer schon ganz anders. Ist ja auch jetzt im Laden normal so, wenn ich einem Kunden ein Buch in die Hand drücke, dann hat er schon auch irgendwo eine emotionale Verbindung, weil er schon bei sich fühlt. Er fühlt schon die Präsenz dieses Dings. Und wenn ich dann das übertrage auf den virtuellen Raum, dann drücke ich zwar kein Buch in die Hand, aber ich drücke gleich die Emotionen aus. Und die drücke ich dann der Person, die zuschaut, in die Hand effektiv. Diese Emotionalität sorgt für mich auch wieder, wie bei diesen Tropes und bei einem anderen, für eine Einordnung. Und ich bin ganz froh als Konsument, wenn ich gleich weiß, worauf ich mich gefühlsmäßig einlasse. Allgemein die Gefühlswelt auch der LeserInnen ist etwas, das in der Verlagsbranche auch total in den Fokus gerückt wird mittlerweile. Mit Content Notes, mit Triggerwarnungen, effektiv genau das gleiche, aber egal. Und einfach so einer ganz neuen Herangehensweise an eine Leserschaft, dass man eben auch für das Wohlbefinden sorgen will beim Lesen und da eine gewisse Einordnung gibt. Und das macht auch Titel wie Ein wenig Leben oder Heaven von Miku Kawakami total spannend eigentlich, weil ich das hier wirklich nur über die Emotionalität verkaufen kann.
Ich glaube, vor allem mit diesem Buch hat sich auch irgendwie in diesen ganzen BookTok-Videos eine neue Art der Literaturkritik oder der Literaturbewertung ergeben, und zwar einfach so dieses in die Kamera heulen. Das ist ja auch ein schwerer so Klassiker von Vorwurf, der oft irgendwie genannt wird, dass sich irgendwie junge Menschen beim Lesen nur noch irgendwie heulen, filmen und dann so ganz schamlos posten. Und das ist ja auch irgendwie interessant, dass das so ein Stempel quasi ist, von was dieses Buch gerade ausgelöst hat.
Ja, aber ich finde es auch, ich schaue tatsächlich solche Videos echt gerne, weil ich dann auch bei manchen Büchern, die da eben gezeigt werden, so ein bisschen Einordnung bekomme, bin ich der Einzige, der da heult. Und ich finde es irgendwie unterhaltsam, ist echt schwierig zu sehen, wenn jemand weint irgendwie, aber ich finde, daran sieht man gut, was Literatur mit jemandem machen kann. Und dementsprechend no shame für Leute, die sich schamlos beim Heulen filmen. Go for it. Finde ich einfach toll, tolle Möglichkeit, nochmal Literatur zu spüren auch.
Ja, ich meine, für uns ist es ja auch eins unserer meistverkauftesten Bücher überhaupt, hat ja genau diesen Moment auch ausgenutzt, und zwar das Lied des Achill. Also das war ja auch das Buch, das während der Pandemie irgendwie große Gefühle ausgelöst hat. Und das ist ja auch so eine Kategorie, die es in der traditionellen Literaturkritik ja auch gar nicht so gibt, so dieses Books that will make you cry.
Ja.
Also auch einfach eine ganz andere Art, um Bücher an emotionale Bedürfnisse wieder heranzubringen. Hast du das Gefühl, oder gibt es eine Sache, die du älteren Generationen gerne mitgeben würdest über dieses Phänomen? Also gibt es noch bestimmte Misconceptions oder Fehlannahmen über BookTok und was BookTok eigentlich alles tun kann für Buchhandel und Verlage?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Verschlossenheitsthema irgendwie. Ich glaube, ich habe oft die Situation im Laden, dass ältere KundInnen schon wieder mit dieser Ursprungsaussage ankommen, die Jugend liest nichts. Da ist jeder einzelne BookTok-Kanal großer Gegenbeweis. Ja. Das, finde ich, ist schon mal etwas, was publiker werden sollte. Dass es eben nicht nur bedeutet, dass Romance gelesen wird, sondern dass einfach wieder viel mehr Literatur bei der Jugend landet. Und auch eine Romance kann schwere Themen leisten. Ja. Und das ist eben, was auch oft so ein bisschen unter den Scheffel gestellt wird. Gerade auch bei anderen Kollegen im Buchhandel, die jetzt nicht gerade die Zielgruppe dafür sind, die dann sagen, Kuschelliteratur oder das ist halt, da passiert nichts anderes. Da ist so eine emotionale und lebenswahrheitliche Dichte dahinter, so viele schwere Themen, die damit eingearbeitet werden, so viele Sichtbarkeiten, die aufgebaut werden, so viele Lebenswirklichkeiten, die dargestellt werden. Und da, glaube ich, sollte eine ältere Generation auch offen damit umgehen oder bewusster damit umgehen, dass es eben nicht nur eine blöde Liebesgeschichte ist, sondern dass da wirklich auch Leben drin stecken kann und so viel mehr passiert als nur eine blöde Liebesgeschichte eben.
Ja. Ich würde gerne wieder auf ein Thema zurückkommen, das wir ganz am Anfang besprochen haben, und zwar das Personal Brands. Und so ein Stichwort, das ja auch ganz groß ist im Kontext von BookTok, ist so Community und Community Building. Mhm. So aus deiner Einschätzung heraus, wie nachhaltig sind diese Communities, die gebaut werden von verschiedenen Content-CreatorInnen?
Schon ziemlich eigentlich. Also Personenkult in dem Kontext jetzt zu nennen, ist auch wieder so ein schwieriger Begriff eigentlich. Aber ich finde, es entsteht so ein bisschen so eine Art Personenkult. Mhm. Wenn man sich jetzt Jess and Mess anschaut oder Natalie, die auf BookTok ja auch unglaublich groß sind, mhm, und man die auf der Messe wahrnimmt, 1000 Leute schwirren um die rum. Überall Kommentare auf ihren Videos und das Buch hast du ja auch schon empfohlen und das war so toll. Und bei mir ist es jetzt zum Glück nicht so groß, aber auch eine Community, die eigentlich seit Anfang an, seitdem ich das mache, irgendwie dabei ist und da auch sehr, sehr treu und fast schon irgendwie auf so eine ganz komische sozialen Medienart freundschaftlich mit einem umgeht. Und dementsprechend würde ich sagen, das sind sehr nachhaltige Communities. Auch Leute aus diesen Communities, die zu Freunden geworden sind tatsächlich irgendwie über diesen virtuellen Raum. Einfach eine, ja, es ist schon irgendwie so eine nachhaltige Verkettung von Menschen irgendwie.
Ja, spannend. Wird es ja auch vielleicht so das erste Mal, dass LiteraturkritikerInnen, auch in Anführung, aber das sind Rezensenten und Content Creator in gewisser Weise ja auch schon auf jeden Fall, das erste Mal, dass die wieder so ein Star, also so, ja klar, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass die Person selbst, die Literaturkritik betreibt, wieder auch in den Fokus gesetzt wird und irgendwie einen eigenen Charme mitbringen muss.
Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich sehr, sehr schön finde. Ich meine, so diese Persönlichkeiten Literaturkritiker-Szene, so Marcel Reich-Ranitzky und Danny Scheck, die haben zwar auch so einen gewissen Personenkult und sind auch wieder im Vordergrund, was die Besprechung angeht, aber andere Leute, die nur für die Zeitung Literaturkritik betreiben und da die interessantesten Meinungen eigentlich vertreten, die waren ja irgendwie einfach, die sind einfach nicht präsent. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass eben dieser Beruf oder dieses Berufsbild des Literaturkritikers dadurch wieder so ein zweites Leben bekommt. Mhm. Ich würde aber jetzt auch tatsächlich nicht jeden Content Creator mit Literaturkritikern gleichsetzen, weil da sind auch Leute dabei, die halt einfach wirklich nur mal so ein Buch hochhalten, diese Bücher habe ich mir jetzt im Monat gekauft. Ja. Da ist ja nichts Kritisches, da ist ja keine wirkliche Denkleistung dahinter. Das ist einfach nur so ein
Konsumenten.
Ja, genau.
Dann sind wir schon fast am Ende. Wir beenden jede Folge mit der Frage, was dich gerade optimistisch stimmt.
Es ist eine wirklich beschissene Zeit, diese Frage zu stellen. Also die letzten Wochen waren ja wirklich so mit die schlimmsten, die man irgendwie bekommen kann. Über 1000 Tage Krieg in der Ukraine. Konflikt in Nahost spitzt sich immer weiter zu. Unsere Regierung versagt vollkommen und baut sich auseinander. Ein Trump wird wiedergewählt. Ein 34-fach Verurteilter im mächtigsten Amt der Welt. Da gibt's eigentlich nicht viel, was einen optimistisch stimmen kann. Zumindest glaube ich das jetzt oder nehme das so wahr. Was ich in dem Kontext aber unglaublich schön finde, und da sind wir auch wieder bei der Jugend irgendwie, wie viele Leute und wie viele jugendliche Menschen, denen man sowas gar nicht zutrauen würde, sich so klar und mit so viel Rückgrat und so viel Weltoffenheit politisch engagieren, positionieren und einbringen. Ich habe das Gefühl, diese Themen sind gerade in der Jugendbubble so präsent, weil Jugendliche nicht mehr davor zurückschrecken müssen, politisch aktiv zu sein oder sich politisch zu äußern. Und das stimmt mich im Hinblick auf diese Generation schon irgendwie optimistisch, weil ich das Gefühl habe, dass die da doch was reißen können. Zumindest was ihre Überzeugungen angeht, was die Präsenz angeht und was den Fokus auf wichtige Themen angeht. Und auch den Umgang damit. Also ich glaube, dass gerade dieser doch immer noch herrschende Hass gegenüber verschiedenen Menschen, Gruppen und diese Engstirnigkeit in der Gesellschaft durch diesen politischen Diskurs der Jugend ein bisschen mehr Herz bekommt, ein bisschen mehr Miteinander wieder hat. Mhm. Und das freut mich sehr.
Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso spannend wie ich. Am meisten hat mir die Diskussion zu den neuen Kategorien der Literaturbewertung gefallen. Darüber hatte ich vorher tatsächlich noch nicht auf diese Art nachgedacht. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like dalassen und unserem Podcast folgen. Bis zum nächsten Mal.